Naja, es ist so, dass ich schon seit mittlerweile jetzt 40 Jahren an der Geschichte mit der direkten Demokratie arbeite. Ich war damals Schüler von Joseph Beuys, der ja hier in Düsseldorf Professor für Bildhauerei und Aktionskunst gewesen ist und der 1970 auf der Andreasstraße in der Altstadt hier die Organisation der Nichtwähler für Volksabstimmung, die sich dann später Organisation für direkte Demokratie durch Volksabstimmung gegründet hat. Und seit dieser Zeit arbeite auch ich, der ich damals an der Gründung mit beteiligt war, an diesem Projekt. Das heißt, wir arbeiten dafür, dass immer deutlicher die Notwendigkeit der direkten Demokratie, der Volksabstimmung in die Diskussion kommt, weil wir der Überzeugung sind, dass die Zeit der Parteienherrschaft allmählich vorbei ist. Das funktioniert nicht mehr. Nicht? Das ist also eine Vergangenheitsform. Und wenn die Demokratie keine neue Form findet, und so neu ist die Form auch wieder nicht, denn in der Schweiz wird sie ja schon seit geraumer Zeit praktiziert, wenn das aber nicht geschieht, dann wird die Demokratie dabei verloren gehen. Und das wäre furchtbar, das wäre eine Katastrophe. Denn Demokratie bedeutet ja die gleichberechtigte Mitarbeit, Stimmabgabe an der zukünftigen Form der Gesellschaft. Also, dass jeder Mensch gleichberechtigt an der Gestaltung der Gesellschaft teilnehmen kann.
Mal zum Grundverständnis. Es gibt ja einerseits die repräsentative Demokratie und auf der anderen Seite die direkte Demokratie. Nun ist es ja hier so in Deutschland, dass wir uns quasi sozialisiert haben mit der repräsentativen Demokratie. Können Sie etwa mal was zu dieser Unterscheidung sagen und inwiefern Sie jetzt überzeugt sind, dass es möglich ist, zu einer direkten Demokratie zu gelangen?
Ja, sagen wir einmal so, ich will die repräsentative Demokratieform nicht ausschließen. Das wäre ja die Form des Parlamentes, wo also Vertreter gewählt werden, die dann die Vorgänge organisieren, betreiben, solange wir es wollen. Das sind dann unsere Volksvertreter. Also diese Form wird auch weiterhin notwendig sein. Sie muss aber ergänzt werden durch die Möglichkeit des demokratischen Souveräns, also des Volks, zu dem jeder von uns gehört, dass dieses Volk jederzeit die Möglichkeit hat, eigene Initiativen ins Spiel zu bringen, also Gesetzesentwürfe ins Spiel zu bringen, wenn das in der repräsentativen Form nicht geschieht. Auch muss man die Möglichkeit haben, bestimmte Dinge mit Veto zu versehen. Also das Volk muss immer wieder permanent die Möglichkeit des Eingriffes haben. Und insofern stelle ich mir ein Doppelspiel vor zwischen beiden Formen, weil die wesentlichen Dinge dann durchaus über Volksabstimmungen geregelt werden müssten, während viele andere Dinge durchaus auch von Parlamenten geregelt werden können, weil das Volk ja nicht in alle Einzelheiten hinein ständig abstimmen will. Und wenn das funktioniert, ist ja auch gut. Also insofern beide Formen, da muss eine ganz neue Zusammenwirkungsform entwickelt werden, übrigens wie sie im Grundgesetz auch schon vorgesehen wird, im Artikel 20.2, wo es steht, das Volk übt die Staatsgewalt aus in Form von Wahlen und Abstimmen. Und die Abstimmungen, die haben wir aber im Moment noch nicht durch Gesetze geregelt, und die müssen jetzt hinzugefügt werden. Vielleicht sollte man noch eines sagen, diese parlamentarische, also indirekte Demokratie muss nicht unbedingt eine Parteiendemokratie sein. Also die Frage der Parteien ist noch mal ein Thema für sich. Und ich behaupte, dass die Ära der Parteien sich dem Ende zuneigt. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil im Parteienprinzip, das stammt eigentlich aus dem 19. Jahrhundert, also ist eigentlich veraltet, im Parteienprinzip hat man es immer mit der Kollision zu tun, dass bestimmte Gruppeninteressen, sprich Parteien, an die Macht wollen und dadurch sozusagen an die Regierung wollen und dadurch die Unterlegenen sozusagen. Es geht eigentlich immer um die Frage von Macht und es geht nicht um die Frage, was ist eigentlich das für uns alle Wichtigste, was demokratisch ermittelt werden muss. Wenn ich eine Partei wähle, wähle ich damit eine ganz bestimmte und zwar sehr ungefähre Richtung, die sich von anderen Richtungen unterscheidet. Und ich habe gar keine Möglichkeit mehr, die einzelnen wichtigen Fragestellungen mitzubearbeiten.
Also da möchte ich gerne auch jetzt drauf zu sprechen kommen. Das ist ja eine Bewegung, die geht eher von oben nach unten. Die ist sanktioniert und die ist auch systemimmanent gedacht, sage ich mal. Ich will aber noch was hinzufügen. Aber
vielleicht noch einen Satz dazu, dass es von oben nach unten geht. Dahinter steckt ja die traditionelle Meinung, man könnte die Gestaltung nur von oben leisten. Und wir sind heute an einem Punkt, wo wir feststellen, von oben funktioniert es gerade nicht mehr.
Gestern Abend hier jetzt an diesem Ort in der Berger Kirche gab es ja einen Vortrag von Ihnen und von Herrn Götz Werner. Da ging es ja um das Thema der Direktdemokratie. Und was dabei auch noch wichtig war, so habe ich das jedenfalls verstanden, es ging auch um einen gänzlich neuen Arbeitsbegriff. Und es ging darüber hinaus auch um das Thema des bedingungslosen Grundeinkommens. Wie kann man diese Dinge jetzt zusammenbringen?
Ja, das ist ja genau, das war ja überhaupt der Grund unserer Zusammenkunft, herauszuarbeiten, inwieweit diese Gesichtspunkte, die Sie jetzt genannt haben, zusammen gedacht und zusammen überhaupt gefasst werden müssen, weil es letztendlich im Ziel um einen ganz neuen Zusammenhang geht. Darüber haben wir eben schon mal andeutungsweise gesprochen. Die alten Zusammenhänge, man könnte auch sagen Systeme, sind eben veraltet. Der Mensch hat sich weiterentwickelt und er wird in diesen alten Systemen immer mehr eingeengt. Das heißt, unter Umständen sogar richtig ausgeschaltet von denen. Das spüren heute die Menschen sehr, sehr deutlich. Und dennoch geht es ja nicht nur darum, diesen alten Zusammenhang aufzubrechen, sondern das passiert häufig überall schon auf der Straße. Man kann auch zum Beispiel diese nordafrikanischen Revolutionen haben ja gezeigt, wir halten es in den alten Zusammenhängen nicht mehr aus. Gleichzeitig müssen aber neue Zusammenhänge entwickelt werden. Wenn das nicht geschieht, fällt man unweigerlich wieder in die alten Begrifflichkeiten zurück. Nicht? Und diese neuen Zusammenhänge werden entwickelt aus den unterschiedlichen Gesichtspunkten und Begriffen. Also zum Beispiel die Frage der Demokratie muss ja zusammengedacht werden mit der Frage der Selbstbestimmung, also der Freiheitsfrage des einzelnen Individuums. Außerdem muss mit hineingedacht werden die Frage einer zukünftigen Wirtschaftsordnung, wo zum Beispiel die Frage des Eigentums, aber auch die Frage der von Produktion und Konsum und solche Dinge in einen neuen Zusammenhang hineingedacht werden können. Und das sind alles Überlegungen, die uns dazu veranlasst haben, die mich dazu veranlasst haben, hier in der Berger Kirche eine Institution zu gründen, die nennt sich in alter Tradition zu der Beuys-Klasse Ringgespräch. Mhm. Das ist ein öffentliches Gespräch, an dem grundsätzlich jeder teilnehmen kann, der will. Und das deswegen funktioniert, weil es jeden Donnerstag um 19 Uhr hier beginnt, mit Ausnahme der nordrhein-westfälischen Ferien und Feiertage. Also das heißt, es gibt hier jetzt nun seit einem Jahr bereits diesen Vorgang der Veranstaltung. Und ob du daran teilnehmen willst oder nicht, ist vollkommen egal. Du musst wissen, er findet statt. Und das ist auch schon wieder eine gewisse Zuverlässigkeit, die ich garantiere. Mhm. Und wichtig ist auch, jeder kann daran teilnehmen. Du kannst auch jederzeit wieder aufhören damit. Es spielt gar keine Rolle. Wir sorgen dafür, dass die Sache kontinuierlich weiterläuft und sich entwickelt. Mir kommt es auf die Kontinuität an, weil ich aus Erfahrung weiß, dass bestimmte Dinge immer und immer wieder aufs Neue durchgearbeitet
werden. Damit sie wachsen können, oder?
Damit sie wachsen können, damit sie sich entwickeln können, damit auch die Menschen, die daran teilnehmen, anfangs vielleicht noch schüchtern sind, lernen. Du brauchst gar nicht schüchtern zu sein. Es geht also auch um die Frage der Herausarbeitung eines neuen Selbstbewusstseins. Mhm. Und vor allen Dingen dem Vertrauen in das eigene Denken.
Nochmal zurück zu diesen zwei anderen Begriffen, die auch mit im Spiel sind. Das ist einmal das bedingungslose Grundeinkommen, eine Idee, die, sagen wir mal, Götz Werner mit angetrieben hat. Ja, und auf der anderen Seite war auch die Rede von einem gänzlich neuen Arbeitsbegriff. Was hat es damit auf sich?
Naja, also das ist natürlich jetzt auch eine sehr, sehr komplexe Geschichte. Die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens geht ja davon aus, dass sie sagt, jeder Mensch hat den Anspruch auf ein Einkommen, ganz generell als Mensch, weil das die einzige Garantie dafür ist, dass er auch leben kann. Nicht? Einkommen bedeutet ja, ich habe Teil an den Arbeitsergebnissen anderer, der Gesamtheit. Und die brauche ich auch, diesen Anteil, damit ich leben kann. Und daraus genau entwickelt sich jetzt die nächste Schwierigkeit, weil viele Menschen sagen, aha, bedingungsloses Grundeinkommen ist insofern schon ein falscher Gedanke, weil die Bedingung für Einkommen immer die Arbeit ist. Einkommen kann ich ja nur dann realisieren, wenn auch entsprechende Arbeitsergebnisse vorliegen, an denen ich dann partizipieren kann. Also Einkommen ohne Arbeit ergibt gar keinen Sinn. Da hängen viele dran fest.
Was ist denn der Vorwurf gegenüber dieser Idee? Also Sie hatten gesagt, im Spiegel stand zum Beispiel dieser, man würde schon sagen, böswillige Slogan, Freibier für alle.
Richtig. Das ist eben zunächst mal diese etwas legere, lockere Reaktion des Publikums, die sagen, Einkommen ohne Arbeit, ja, das wäre ja noch schöner. Ne? Ja. Also das möchte ich auch mal gerne haben. Und damit ist der Fall für viele erledigt und der landet dann in dem Slogan Freibier für alle. Und damit wird die Fragestellung aber natürlich sehr oberflächlich betrachtet. Wenn man ein bisschen tiefer in die Zusammenhänge reinguckt, wird man feststellen, dass das eigentliche Haupt- und Kernproblem unserer heutigen Gesellschaftsform der Arbeitsbegriff ist. Die Arbeitsplätze, nicht zum Beispiel die Frage, wer beherrscht die Arbeitsplätze? Welche Arbeit wird überhaupt sozusagen als Arbeit gesellschaftlich gutiert? Welche Arbeit wird mit Einkommen versorgt? Mit wie viel Einkommen? Welche Arbeit wird unter Umständen als Arbeit überhaupt noch gar nicht erkannt, obwohl sie ungeheuer wichtig ist?
Beispiele dafür?
Ja, eine der bekanntesten Beispiele ist ja die Arbeit der Eltern mit ihren Kindern. Dann die völlig unterbezahlte und vernachlässigte Arbeit, der Arbeit am Menschen, der ganzen sozialen Arbeit, der Arbeit mit Kindern, mit Jugendlichen, mit Alten, mit Pflegebedürftigen, mit Kranken.
Wenn man das jetzt mal von der systemimmanenten Logik der Wirtschaft gegenüberstellt, ja, warum ist das in dem Sinne keine Arbeit?
Die systemimmanente Arbeit hat sich ja entwickelt aus in der Neuzeit durch die Entstehung von Unternehmen, durch die Entstehung von Maschinen, Produktionsmittel im technischen Sinn, von großen arbeitsteiligen Vorgängen, die ausgerichtet waren auf die unmittelbare Produktion zum Beispiel elementarer Güter, die man ursprünglich eben auch als die Grundlage überhaupt des Lebens betrachten konnte, nämlich im Sinne, was früher mal die Selbstversorgung war, ist dann immer mehr in der Neuzeit zur Fremdversorgung geworden. Und das war ja ein ganz gewaltiger Fortschritt. Und die sich daraus entwickelnde Industrie und die Arbeitsteiligkeit hat dazu geführt, dass die ursprünglichen, mehr landwirtschaftlichen, organischen Arbeitszusammenhänge immer mehr unterbrochen worden sind, immer mehr an den Rand gedrängt werden und auch immer mehr selber industrialisiert werden. Das hängt mit der Arbeitsteiligkeit zusammen. In diesem Trend leben wir und diese ganzen Arbeiten, die über diesen Weg entstanden sind, die man heute gerne Erwerbsarbeit auch bezeichnet, die entstehen durch die Mechanisierung. Und Mechanisierung ist immer ein an den Rand drängen der direkten menschlichen Arbeit mit dem Menschen. Nicht, dazwischen werden dann maschinelle Vorgänge geschaltet, mechanische Vorgänge, bürokratische Vorgänge, die direkte Arbeit von Mensch zu Mensch als, sagen wir mal, zunächst mal für nicht so bedeutend hält wie die andere. Wenn man sagt, die andere Arbeit, die arbeitsteilige Großarbeit in den Konzernen, Unternehmungen, die sorgen eben für die Basisversorgung.
Wenn man im sozialen Bereich arbeitet, ja, oder wenn man als Mutter sich für seine Kinder einsetzt, ja, dann wäre das eine Form von Arbeit, die man auf dem Markt, also wenn man auf dem Markt unterwegs ist, nicht mit einbringen könnte, oder?
Ja, gut, sagen wir mal so, ähnlich könnte man es jetzt erstmal so stehen lassen. Auf jeden Fall ist es keine Arbeit, die was mit Konkurrenz und vor allen Dingen auch mit dem kapitalistischen Prinzip eigentlich zu tun hat. Weil das kapitalistische Prinzip im Übrigen ja auch die Devise hat, Profitmaximierung sei das oberste Wirtschaftsziel. Und dieses lässt sich im Übrigen ja mit der Arbeit am Menschen gar nicht vereinbaren. Übrigens, ich füge hinzu, es lässt sich eigentlich auch mit der anderen Form nicht vereinbaren. Aber an den Punkt muss man jetzt erstmal kommen. Ich meine, die Auseinandersetzung des Kapitalismus mit dem Sozialismus, die hat ja auch historische Formen gehabt. Marx war ja einer der allerersten, die den Kapitalismus kritisiert, also attackiert und auch als unmenschlich bezeichnet haben. Und daraus ist ja dann erst diese Form entstanden des sogenannten Staatskapitalismus, der sich dann Sozialismus genannt hatte, wo dann sozusagen die Eigentätigkeit, Eigenmächtigkeit des einzelnen Unternehmers abgelöst wird durch die Unternehmerschaft des Staates. Also die Eigeninitiative wird abgelöst durch den Zentralismus. Und diese Alternative, die beherrscht bis zum heutigen Tag unsere Köpfe. Man kann sich gar nicht mehr vorstellen, dass es eine andere Form von Wirtschaften gäbe, als entweder die kapitalistisch profitmaximierende Idee oder die staatsmonopolistische Version. Und die eine ist im Konkurrenzkampf der Systeme ja zusammengebrochen. Sie hat sich als untauglich erwiesen, weil die Kreativität des einzelnen Menschen dabei ausgeschaltet wurde. Und die andere, nämlich die privatkapitalistische, die nähert sich jetzt auch allmählich an einen Punkt, wo man feststellen kann, vielleicht war das schon viel früher der Fall, bei Marx hat ja schon im 19. Jahrhundert gesagt, das geht nicht. Sie nähert sich aber immer spürbar deutlicher an den Punkt, wo man merkt, diese Form des Wirtschaftens führt zur Misswirtschaft, zur Zerstörung von Umwelt und Mensch. Also die ganzen Arbeitsbedingungen, die wir heute haben, die kapitalistische sind, sind Arbeitsbedingungen, die auf die Dauer den Menschen zerstören, die Arbeitsbedingungen schaffen, die menschenunwürdig sind. Dazu gehört das Mobben, dazu gehört aber auch das Bezahlen von Arbeitskraft, dazu gehört der Konkurrenzkampf, dazu gehört, dass bestimmte Arbeiten als nicht wirtschaftlich betrachtet werden, weil sie keine Profite abwerfen. Und daran sieht man, dass der andere Bereich der Arbeit, der traditionell weitgehend von den Kirchen und vom Staat dann ersatzweise übernommen wird, wenn man eingesehen hat, das geht nicht ohne Krankenhäuser oder Schulen und so weiter, der muss ganz neu, der rückt immer mehr in den Vordergrund als wichtig. Und das sind so Vorgänge, wo man umdenken lernt und umdenken lernen muss und wo man mit Gewalt gar nicht weiterkommt, wo es zunächst mal darum geht, die Begriffe neu zu fassen.
Also was mich da jetzt interessieren würde, angenommen, das bedingungslose Grundeinkommen wäre in Deutschland realisiert, ja? Was würde sich dann an der Arbeit hier in Deutschland ändern und an dem Arbeitsbegriff?
Naja, also ganz einfach würde es den einzelnen Menschen unabhängiger machen. Das heißt, der einzelne Mensch könnte jetzt nicht mehr gezwungen werden, unter menschenunwürdigen Bedingungen zu arbeiten, weil er ja leben muss. Das haben wir ja im Moment. Mhm. Ich habe ja gesagt, dass die heutigen Arbeitsbedingungen eigentlich mit dazu beitragen, dass die wirklichen Arbeiten nicht mehr gemacht werden. Also das ist das, was man heute Arbeit nennt, ist eigentlich streng genommen auch von der Sinnhaftigkeit mehr oder weniger die Notwendigkeit, Einkommen zu beziehen. hat mit Arbeit aber im eigentlichen Sinne gar nichts mehr zu tun, sondern ist Maloche, ist Sklaventum und der Einzelne wird gar nicht mehr nach der Sinnhaftigkeit dieses Tuns, geschweige nach seiner Selbstbestimmung gefragt. Also das sind Arbeitsbedingungen, wo dem Arbeitsbegriff der Freiheitsbegriff abhanden gekommen ist und in die Freizeit abgedrängt worden ist. Und das ist fatal, weil gerade der Arbeitsbegriff mit dem Freiheitsbegriff verbunden überhaupt erst die Idee der Kreativität zur Erfahrung macht. Nicht Kreativität bedeutet ja, dass meine freie, schöpferische Fähigkeit zur Arbeit wird, zum Realisieren von Ideen und so. Und das ist im Grunde genommen ja die Energiequelle der Menschheit. Und wenn die ausgeschaltet wird, dann kriegen wir Probleme. Und diese Energiekrise, die eine Krise des inneren Menschen ist, wo der Einzelne nicht mehr, sagen wir mal, auf seine eigene innere Sinnhaftigkeit kommt und auch nicht mehr sich selber realisieren kann, diese Krise, diese Energiekrise ist viel, viel schlimmer als die Ölkrise oder die äußere Energiekrise. Nur diese Energiekrise wird bisher noch nicht beim richtigen Namen genannt. Man spricht zwar von Burnouts, und man tut so, ja, und man tut so, als sei das so eine psychopathologische Überempfindlichkeit des Zeitgenossen. In Wirklichkeit, man muss sich nur die Arbeitsbedingungen angucken, die wir haben, dann wundert man sich, wie wenig Burnouts es gibt. Ne? Dann kann man sagen, die Einzelnen sind ja richtige Helden, dass sie das überhaupt noch schaffen. Nicht? Und Schluss damit jetzt. Nicht, wir sagen Schluss damit, nur um jetzt einen Weg zu finden. Um aus diesen Vergangenheitsformen, der Kapitalismus ist eine völlig veraltete Form, die ist gar nicht mehr zeitgemäß, um da herauszukommen, müssen wir jetzt nochmal ganz neue Gesichtspunkte in die Diskussion bringen, ins Bewusstsein bringen. Man muss bei sich selber dabei anfangen, denn denken kann man ja vom kann man ja nur bei sich selbst erstmal, ne? Und jetzt geht's mal los.
Jetzt wäre jetzt also die Frage, wie der Einzelne zur Selbstbestimmung gelangt oder zum Denken.
Richtig. Er gelangt dazu zunächst mal, muss man sagen, indem er es will. Ne? Und zwar, er kommt mit diesem Willen ja schon zur Welt. Jetzt muss man sagen, der Junge, der Säugling hat diesen Willen bereits schon. Und dazu muss man allerdings einen Blick entwickeln. Man muss einen hellsichtigen Blick für das entwickeln, was der Säugling eigentlich will. Und dann stellt man fest, der Säugling will eigentlich Mensch werden. Der ist es ja schon. Und das ist so schön. Er ist Mensch und will es deswegen werden. Das heißt, er will wachsen, er will sich weiterentwickeln. Und diese Idee des Willens, mit der fängt eigentlich auch das Denken an, denn zum ersten Mal bewusst wird das Denken dann, wenn das Kind ich sagt. Vorher kann man nicht sagen, dass das Kind selber denkt, sondern es wird mehr gedacht. Ne? Das heißt, das Denken findet vorher noch in der absoluten Umgebung statt. Das muss man aber jetzt richtig verstehen. Das Kind ist noch nicht so ich-konzentriert im Sinne, dass es seine sieben Sachen im Denken zusammenbekommt, sondern es lässt sich im Denken um es herum heraus denken. Und irgendwann kommt dann die Ich-Haftigkeit ins Spiel. Mhm. Und in dem Moment will man auch denken. Und jetzt muss man sagen, gibt es ungeheuer viele, sagen wir einmal, hier auf der Erde schon installierte Institutionen, die dieses Denken schon von vornherein attackieren und abschaffen wollen. Die sagen nämlich, wir denken und ihr habt jetzt erstmal zu funktionieren. Und damit sind wir mitten in dem Problem.
Die sagen ja auch selber, so wie ich sie verstanden habe, dass bestimmte Begriffe auch besetzt werden. Also es geht im Grunde genommen darum, auch neue Begriffe zu erfinden, oder?
Sagen wir mal, neue Begriffe zu finden.
Okay.
Denn wir können ja mal davon ausgehen, dass die Begriffe so zwischen uns sowieso schon wirksam sind. Nur wir haben es noch nicht begriffen. Ne? Ich spreche,
die sind schon da.
Ja, die sind schon da, die sind schon längst wirksam, sonst könnten wir überhaupt gar nicht leben. Stellen Sie sich mal vor, es gäbe keinen Begriff von Verdauung oder von Atmung. Diese Begriffe sind in der Natur ja wirksam, sie sind aber noch nicht von uns begriffen. Und wir sind ja dafür da, sie zu begreifen. Wir sind ja das Bewusstsein. Dafür ist der Mensch da. Der Elefant erwartet von uns, dass wir das leisten, nämlich die Begriffe zu begreifen, weil erst über diesen Weg Freiheit in die Evolution hineinkommt. Nicht? Es geht nur Frei handeln kann ich nur dann, wenn ich auch Einsichten in die Notwendigkeiten der Dinge bekomme, um dann entsprechend, und jetzt komme ich auf den entscheidenden Begriff, zum Künstler werde. Mhm. Denn der Künstler ist derjenige, der den vorgegebenen Dingen die Form gibt. Nicht? Und insofern stehen wir jetzt vor einer ganz großen Aufgabe, nämlich, so wie mein Lehrer Josef Beuys gesagt hat, jeder Mensch ist Künstler, dann meinte er damit, jeder von uns ist in Zukunft und jetzt schon ein mitverantwortlicher Gestalter einer zukünftigen, er nennt das die soziale Plastik.
Das heißt, die soziale Plastik ist verbunden mit Selbstverantwortung und Selbstbestimmung.
Ja, anders geht es nicht. Ein Künstler kann nur tätig sein, wenn er aus sich selbst heraus, sagen wir mal, die Fähigkeit entwickelt, für die Begriffe offen zu sein. Also für das, was gemacht werden will, eine Intuition, eine Inspiration zu bekommen. Das sind ja die Begriffe, die mit der Kunst zu tun haben. Und insofern kann man sagen, es geht eigentlich in Zukunft nur noch über den Weg der Kunst. Allerdings ist es dann schon ein erweiterter Begriff der Kunst. Also der Kunstbegriff ist der allererste Begriff, der aus sich selbst heraus erweitert werden will, damit er begriffen werden kann.
Wie denkt man diesen Begriff mit Wirtschaft zusammen?
Indem man die Wirtschaft zu einem künstlerischen Problemfall macht. Ne? Indem man sagt, die Wirtschaft muss ja eine vernünftige, sinnvolle, in sich selbst stimmige Form bekommen. Und damit sind wir schon wieder in der Kunst. Also die Wirtschaft ist in dem Moment der Gegenstand der Kunst.
Wie sehen Sie das bei Herrn Werner, zum Beispiel bei DM? Sehen Sie da Verbindung dazu?
Ja, selbstverständlich. Sagen wir mal, ich habe jahrelang immer wieder endlich mal auf einen Unternehmer gewartet, der nicht nur seine, sagen wir mal, scheuklappenmäßigen Unternehmensziele verfolgt, um damit Profite zu erwirtschaften, sondern endlich mal einen, der auch die unternehmerische Verantwortung für das Ganze mit ins Spiel bringt. Und Götz Werner ist an dem Punkt ja vorbildlich. Er zeigt ja, was Unternehmer eigentlich auch Verantwortungen haben über ihr einzelnes Unternehmen hinaus. Und das gilt ja nicht nur für die Unternehmer, sondern für jeden Menschen, der dann auch Unternehmer wird. Aber Götz Werner ist ein Modellfall, da muss man erstmal auch den Hut vorziehen, weil er etwas zeigt, was eigentlich die Aufgabe jedes Unternehmers ist. Und wenn man die Sache zu Ende denkt, sieht man ja auch, dass auch die Unternehmen selber, wenn man sie jetzt mal als Wirtschaftsunternehmen fasst, längst schon mit der Frage der Kreativität des Menschen und der Mitarbeiter zu tun haben. Das wissen die doch auch.
Also eine andere Form von Mitarbeiterführung zum Beispiel.
Zum Beispiel flache Hierarchien. In der Wirtschaft sind diese ganzen Fragen absolut schon in der Diskussion. Was die Wirtschaft daran wirklich hemmt und zum eigentlichen Problemfall macht, ist das Festhalten an den altertümlichen Eigentumsbegriffen, an der kapitalistischen Form, die eben, wie ich eben schon mal gesagt habe, eben das Gegenteil von Wirtschaft ist. Sie ist Misswirtschaft. Mhm. Ne? Also da hängen die Unternehmen in einer Wirtschaftsordnung fest, die dringend verändert werden muss.
Was ist denn?
Sind wir wieder bei der Demokratie.
Ja, genau. Ne?
Die Demokratie, die sich ja mit den Rechten befasst und nicht mit wirtschaftlichen Fragen, da hat sie ja auch gar nichts verloren in der Wirtschaft, aber sie hat was mit den Rechten zu tun. Und da in der Wirtschaft natürlich auch das Menschenrecht zum Zuge kommen muss und da auch die Wirtschaft eingespannt sein muss in die Rechte, die wir uns gegenseitig geben, ja, ist es ja klar, dass es auch Wirtschaftsgesetze, Regeln gibt. Denn wenn man die Wirtschaft ohne irgendwelche Rechtsregeln ließe, dann wäre die Kinderarbeit bei uns auch immer noch mit. Das ist ja ausgesprochen wirtschaftlich. Billige Arbeitskräfte. Man sieht daran, dass die Wirtschaft an ihre Rechtsgrenzen stoßen muss. Und wenn der Staat als der Rechtsverwalter der Gesellschaft die Wirtschaft einfach machen lässt, was sie will, dann kann man sagen, versäumt der Staat seine Rechte, also seine Pflicht. Er erfüllt seine Pflicht nicht. Das heißt, er setzt nicht die Grenzen, die vom Recht her geboten sind. Und dazu gehören eben auch die Grenzen der Wirtschaft. Und vor allen Dingen dazu gehören in Zukunft auch ganz neue Geldgesetze. Denn die Geldfrage, die ja heute mit der Wirtschaftsfrage bedingungslos verknüpft ist, und zwar so in einer so unklaren Form, dass keiner mehr durchblickt, am wenigsten die Banken, denn die können nur mit dieser Unklarheit umgehen, ohne Rücksicht auf Verluste.
Die Menschen, die managen quasi Unklarheit.
So ist es. Und die kriegen dann andere ab. Insofern müssen wir an dieses Thema richtig jetzt mal ran, mit klarem Denken. Da nützen jetzt nicht irgendwelche ideologischen Parolen, die führen uns da überhaupt gar nicht weiter, sondern wir müssen die Sache gründlich begreifen. Das ist es, was wir jetzt müssen. Wir müssen einen neuen Geldbegriff, einen neuen Wirtschaftsbegriff, einen neuen Begriff von Bildung, von Schule, Hochschule und so weiter formen, einen neuen Begriff von Unternehmen. Also ich fange jetzt an, alles aufzuzählen. Und diese Dinge müssen wir jetzt in Zusammenhänge bringen, wie vorhin schon mal gesagt.
Es gibt ja immer mehr Menschen, die gegenüber der Politik ein großes Unbehagen fühlen und auch teilweise denken. Es gibt aber in diesem Zusammenhang mittlerweile auch weltweit, gerade bei sehr jungen Menschen, das ist das Stichwort der Occupy-Bewegung, ausgehend von den USA zum Beispiel, an der Wall Street, diesen Willen, was zu verändern, aber indem man sich selber mobilisiert, ja. Und das ist ja auch schon eine Form von Direktdemokratie, weil man sich nicht mehr repräsentieren lässt, sondern eigene Dinge mitgestaltet, aber das ganz Wichtige auch in Handlungen überführt.
Genau das. In Handlungen überführt und was genauso wichtig ist, dass man zum eigenen Tun eben das Denken auch dazu zählt. Denn oft ist ja in diesen Sachen die Diskussion, die einen sind praktisch und die anderen sind nur theoretisch. Und diese Trennung, die ist natürlich unmenschlich. Denn bekanntlich gehört das Denken als eine der wesentlichen Qualitäten des Menschen, den der Mensch vom Elefanten, um den nochmal zu nennen, unterscheidet. Und der Elefant erwartet eigentlich vom Menschen, dass er denkt. Der Mensch, der nicht denkt, gleicht dem Elefanten, der seinen Rüssel nicht benutzt. Also so ähnlich könnte man das sagen. Ja. Also lassen wir mal, müssen wir dazu tun, dass zu dieser Praxis, auch Occupy und wie die Bewegungen alle heißen, natürlich schon auch ein Bedarf nach bestimmten Begriffen ist, weil man ja auch Alternativen entwickeln muss. Es reicht ja nicht aus, auf die Straße zu gehen, so wichtig das ist, sondern im Ernstfall muss man ja jetzt auch wissen, wo man hin will. Ne? Einmal muss ich mich von etwas loslösen, von etwas wegwollen, vom System, das drückt sich da aus. Aber ich muss auch gleichzeitig wissen, wo ich hin will. Und wenn ich das nämlich nicht weiß, dann falle ich sowieso wieder zurück ins Alte, auch wenn ich es nicht will. Das haben wir schon oft gehabt. Nehmen wir zum Beispiel die Partei der Grünen, die ich ja damals mitgegründet habe, denen gar nicht klar war, welche massive Kraft so eine Partei hat. Denn damals wollten die Grünen ja eigentlich gar keine Partei sein. Sie wollten das Parteienwesen ja damals schon überwinden. Sie sind aber dann im Parteienbegriff hängen geblieben und nicht mehr rausgekommen. Und sie sind heute genauso eine Partei wie alle anderen auch, also uninteressant.
Was sagen Sie zu den Piraten, zu der Piratenpartei?
Die Piraten, das gucken wir mal. Ne? Die Piraten sind wir ja alle. Und, ich meine, wie sich das gehört. Natürlich, der Mensch ist von Natur aus ein Pirat. Wer ist das nicht? Dann wird er ja zum Haustier. Dann wird die Sache ja absolut uninteressant. Nein, Piraten, die Künstler sind auch Piraten. Also Piraten finde ich erstmal gut. Jetzt haben die sich in die interessante Paradoxie der Partei hineinbewegt. Das haben wir als Grüne damals auch getan. Und jetzt wird man feststellen, wie die denn jetzt nur mit der Parteienfrage umgehen. Und da kommt einiges auf sie zu. Das wird sehr spannend sein. An dem Punkt sollten wir sie nicht alleine lassen, sondern wir sollten dann einfach sagen, passt auf, aber das wisst ihr auch selber schon längst, muss man direkt dazu sagen, lasst uns gemeinsam an diesem kritischen Punkt arbeiten. Ne? Die Parteienfrage gehört dazu und es ist deswegen richtig, sich in diese Parteiensache hineinzubringen, wenn man da durch muss. Sich einfach rauszuhalten, nützt nichts. Wenn man sich raushält, überlässt man den anderen das Geschehen. Man muss da rein. Was mich persönlich betrifft, ich werde nicht mehr in eine Partei reingehen, das habe ich hinter mir. Ich sage ja, als Alternative arbeite ich dann, dazu verpflichte ich mich an der Realisierung des Prinzips der Volksabstimmung. ne? Als eine Ergänzung, als eine Alternative zum Parteienwesen. Ich will auch die Parteien gar nicht abschaffen, sondern ich will sie nur nicht mehr wählen.
Wunderbarer Bogen. Was ist der Omnibus für direkte Demokratie?
Der Omnibus für direkte Demokratie ist eben im Jahre 1987, ein Jahr nach dem Tod von Josef Beuys, von Brigitte Krenkers und mir entwickeltes Instrument, ein Fahrzeug, buchstäblich ein Fahrzeug, ein richtiger Omnibus, der damals von Berlin, ein doppelstöckiger Omnibus, das ist auch sehr schön, dass er doppelstöckig ist, das beweist nur, dass es nicht mit einem Stock alleine geht, sondern wir brauchen auch den Stock da drüber, damit man auch die verschiedenen Ebenen mit ins Auge fasst. Und mit diesem Omnibus, den wir selbst gestaltet haben, mit dem fahren wir jetzt seit 1987, es ist allerdings schon der zweite, den wir jetzt fahren, durch die Weltgeschichte, nicht durch Deutschland. Überall hinfahren wir und überall, wo der Omnibus dann stehen bleibt, ist er eine kleine Schule oder Universität für Demokratie.
Was haben Sie da in all den Jahren für Erfahrungen mit den Menschen gemacht, die sich für dieses Projekt interessieren? Gibt es da besondere Erlebnisse?
Ja, sagen wir mal, die Erlebnisse sind alle, wenn man einen Blick für das Besondere entwickelt, sind alle Erlebnisse auch besonders. Es gibt ja auch nun auch den Stumpfsinnsblick, bei dem immer alles gleich ist, aber es liegt dann an einem selber. Also ja. Der Omnibus ist ein Organ für die besonderen Erlebnisse. Also wer sich mal mit dem Omnibus befasst und da mitfährt, der kommt aus dem Staunen nicht mehr raus und er wird feststellen, wie die Menschen ungeheuer viel, viel interessanter sind, als man es vielleicht sich eingebildet hat, ne? Und man merkt auch, dass die Antworten schon alle auf der Straße liegen. Also, dass die Menschen diese Ideen im Grunde genommen schon längst mitbringen und sie wissen es noch nicht. Und insofern ist der Omnibus für diese Menschen auch so eine Art Erweckungsinstrument, ne? So nach dem Motto, du weißt es ja schon. Ah ja, das ist ja toll. Und dann merken diejenigen wiederum, dass sie nicht alleine sind und haben dann wieder mehr Selbstvertrauen. Also, der Omnibus ist ein richtiges Vehikel, der dass sozusagen aus der Zukunft heraus, nämlich aus dieser sozialen Plastik heraus, schon bestimmte Impulse in die Gegenwart trägt.
Herr Stöttgen, abschließende Frage. Was kann ich als Einzelner machen, wenn ich mich für die Idee der direkten Demokratie einsetzen möchte?
Ja, ich meine, da gibt es sicherlich sehr viele Möglichkeiten als Einzelner.
Als Gemeinschaft.
Ja, gut, aber Sie haben mich jetzt gefragt als Einzelner. Ne? Dann als Einzelner würde ich sagen, ist die allererste Möglichkeit, eine Gemeinschaft zu bilden. Also andere Einzelne zu suchen oder zu finden, mit denen man dann gemeinsam an der gleichen Sache arbeitet. Also praktisch schon so etwas bildet wie eine Art von Unternehmen. Und wie man dieses Unternehmen im Einzelnen gestaltet, bleibt ja dann den entsprechenden Gruppierungen überlassen. Das ist ja mein Versuch hier, diese regelmäßige Ringgesprächsveranstaltung ist ja schon ein solcher Versuch, solche Schritte zu unternehmen. Ein anderer Versuch, jeden Donnerstag, ein anderer Versuch ist eben der Omnibus. Und ich kann mir unendlich viele Schritte vorstellen, die dahin führen, dass immer mehr Menschen sich beteiligen an diesem menschheitlichen Projekt. Und dieses menschheitliche Projekt heißt, wie werden wir Mensch? Man könnte auch sagen, im Zeitalter der Globalisierung, wie werden wir Menschheit? Ne?
Richtig.
Und zwar als Ich-Wesen. Das ist das Interessante. Und damit haben wir einen Punkt erreicht, an den man nicht glauben muss. Da brauchen wir keinen Glauben für, sondern bloß eine Einsicht in die eigene Natur. Und diese Einsicht in die eigene Natur bekomme ich, indem ich den anderen Menschen betrachte und ihm zuhöre. Und dadurch entwickelt sich die Kommunikation, das heißt die Kommunion, das heißt also ein Ereignis, das dann mitten unter uns ist. Und wir haben ja jetzt heute den Samstag vor der Karwoche. Da kann man ja sofort sagen, die den Weg in die Auferstehung führt.
Das passt.
Da braucht man aber nicht dran zu glauben, sondern das wird man dann schon erleben. Ja, und dann fängt der Osterhase an zu hüpfen. Ja, klar.
Oder als Pirat dann halt auch.
Oh ja, Piraten, das sind alles wunderbare Bilder. Übrigens interessanterweise auch Bilder, die irgendwie, mit denen man den Kindern auch Freude macht. Das sind eigentlich sehr einfache, schöne Bilder, kräftige Bilder, die diesen ganzen uninteressanten Systemkram, dieser bildlosen Unverschämtheiten und Zumutungen mit leichter Hand beiseite rückt. Ne? Beiseite rückt und sagt, hier, ich will jetzt mal endlich wieder freie Sicht haben. Und die Piraten sind dann diejenigen, die die Meere sozusagen in Angriff nehmen. Und diese Meere, die wir früher mal auf dem Globus hatten, die haben wir jetzt im Bewusstsein. Ne? Also wir beginnen jetzt eine ganz neue Evolutionsphase, die des erweiterten Kunstbegriffs.
Herr Stöttgen, ich bedanke mich für das Gespräch.
Ich auch.